Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Stefan Römermann am Mikrofon. Hallo und herzlich willkommen bei Deutschland heute. Unsere Themen mit Heimwerkerfähigkeiten gegen Coronaviren in Mainz bauen Eltern und Lehrer Belüftungsanlagen für ihre Schule. Krankengespräche statt Urlaubsberatung, wie ein Reisebüro im Münsterland dem Gesundheitsamt hilft. Und zum Schluss schauen wir nach Sachsen-Anhalt. Dort will die Landesregierung mit einem Gesetz sogenanntes Landgrabbing verhindern. Um das Risiko von Corona-Infektionen an Schulen so weit, wie es eben gerade geht, zu reduzieren, hilft neben der Mund-Nasen-Maske vor allem eins: viel und gut lüften. Im Sommer ging das an den meisten Schulen noch vergleichsweise gut. Zwischen den Unterrichtsstunden Fenster auf und Durchzug. Im Herbst und Winter wird das allerdings zunehmend schwierig. Das Mainzer Max-Planck-Institut für Chemie hat deshalb eine einfache, aber wirkungsvolle Abluftanlage entwickelt. Die Schülerinnen und Schüler bekommen dabei eine Art Dunstabzug direkt über ihren Sitzplatz. Und das Besondere dabei, selbst Laien können diese Anlage einfach und schnell aus günstigen Baumarktmaterialien bauen. An einer Mainzer Gesamtschule wurden deshalb am Wochenende Eltern und Lehrkräfte sozusagen als ehrenamtliche Anlagenbauer geschult. Anke Petermann war dabei.
Folienrollen und stabile Kunststoffnetze haben Eltern und Lehrkräfte auf Tischen bereitgelegt. Und zwar draußen auf der großzügigen Veranda vor den Klassenräumen der integrierten Gesamtschule, kurz IGS Mainz-Bretzenheim. Die ehrenamtlichen Azubis arbeiten in Zweiergruppen mit Maske, Corona-sicher. Sie lernen eine Art Dunstabzugshaube zu bauen, die im Klassenzimmer über jedem Tisch installiert werden soll. Über kurze Rohre und ein langes Zentralrohr strömen die von den Schülern erzeugten Aerosole durch ein Oberlicht oder ein gekipptes Fenster nach draußen. Dafür sorgt ein Ventilator am Ende des zentralen Rohrs. Das ist die Idee. Los geht's mit der Schulung.
Wir fangen mit den kleinen Rohren an.
Elena Klimach ist Vorsitzende des Schulelternbeirats einer benachbarten Grundschule und hat dort Erfahrungen mit dem Bau der Abluftanlagen gesammelt. Jetzt schult sie Eltern und Lehrkräfte an der IGS darin, Teile aus transparenter Folie selbst herzustellen. Fertige Rohre aus dem Baumarkt taugen nämlich nicht fürs Abluftsystem im Klassenzimmer.
Einmal muss es sehr leicht sein. Dann soll das Licht durchlässig sein, weil wir unter die Lampen gehen mit der Aufhängung. Und so ist es ein ganz transparentes System.
Fertigungsstraße heißt das hier, ja. Fertigungsstraße, kurzes Rohr.
Lacht Englischlehrerin Simone Alwart. Ihre Teampartnerin Lena Weisweiler beugt sich über eines der stabilen schwarzen Plastiknetze. Sie sind eigentlich dazu gedacht, Waren voneinander zu trennen. Beim Bau der Lüftungsanlagen dienen sie den Helfern als Rohrgerüste. Kraftaufwand ist nötig, die 50 cm Abschnitte zuzuschneiden.
Es ist ja auch ein sehr hartes Material, ne?
Warum machen Sie mit hier?
Mein Sohn ist in Quarantäne, der kann ja nicht, ne?
Witzelt Lena Weisweiler. Wird dann ernst. Den Präsenzunterricht in vollbesetzten Klassenräumen findet sie als Mutter grenzwertig. Die Abluftanlage Marke Eigenbau, ein Hoffnungsschimmer.
Ich hoffe mir einfach ein kleines bisschen mehr Sicherheit für die Schüler, für die Lehrer, für alle Beteiligten.
Die haben ja da wirklich gemessen und die haben dann so Aerosole nachgemessen und das scheint ja wirklich im großen Stile unter diesen Hauben dann auch abgesogen zu werden.
Das sind die Forscher vom Mainzer Max-Planck-Institut für Chemie. Co-Erfinder Frank Helleis tritt mit zum Arbeitseinsatz an. Er deutet auf eine der transparenten Abzugshauben aus Plastikfolie, die schon bereit liegt. Bei den Versuchsaufbauten mit einem Aerosolgenerator hatten die Hauben einen Durchmesser von 60 cm. Jetzt will Helleis mit etwas größeren Durchmessern experimentieren.
Weil die Schüler sich natürlich ein bisschen bewegen. Das heißt, die sind nicht so ortsfest wie unser Generator, den wir da auf unsere Pappkameraden gestellt haben.
Der flächendeckende Aufbau der Hauben in der Gesamtschule soll nicht nur das Ansteckungsrisiko für 1400 Schüler und Schülerinnen minimieren.
Wir wollen halt jetzt wissen, wie gut werden wir im realen Unterricht.
Sagt der Wissenschaftler über den Praxistest für die Anlage. Drinnen vermessen Eltern und Lehrkräfte in Zweiergruppen die Klassenräume, kleben rot-weiße Markierungen dort auf den Boden, wo die Tische später hingestellt werden sollen. Das Rohrsystem wird danach maßgeschneidert. Das Tagesziel ist erreicht, bilanziert am Nachmittag Roland Wolowski, Leiter der IGS Mainz-Bretzenheim. Die Multiplikatoren sind geschult.
Die werden dann die Menschen anleiten, die nächste Woche kommen oder in den nächsten Wochen. Schüler, Eltern, Lehrer. Und da wird dann Fließband produziert. Da wird dann auch aufgehängt, die Anlage, und dann wirklich so weit installiert, dass sie dann laufen kann. Wir haben 30 Unterrichtsräume jetzt uns vorgenommen für die Zeit bis Weihnachten.
Neue Erkenntnisse fließen laufend in die Arbeit ein. Kunststoffproduzenten sind angefragt. Der Schulträger macht mit. Die Arbeit wird sich beschleunigen, erwartet Wolowski.
Und auch an den Grundschulen wird ja entsprechend jetzt installiert. Und da haben wir quasi auch ja, jede Woche neue Erkenntnisse.
Eltern, Schulleitung und Lehrkräfte als Lückenbüßer für staatliche Aufgaben? Wolowski schüttelt den Kopf. Die besondere Lage erfordere besondere Solidarität. Die Stadt als Schulträger und das Bildungsministerium unterstützten die Ehrenamtlichen. Wolfgang Heinz von der Elternschaft stimmt zu.
Mit Heimwerkerfähigkeiten das Coronavirus bekämpfen. Anke Petermann war das über Selbstbau-Abluftanlagen an Mainzer Schulen. Sicher, Reisen ist toll, aber ein Jahr lang mal nicht in den Urlaub fahren, das werden die meisten Deutschen schon irgendwie aushalten. Es sind halt gerade schwierige Zeiten. Für die Reisebranche ist das Ganze allerdings ein riesiges Problem. Viele Reisebüros klagen über Umsatzeinbrüche von bis zu 90%. Die ersten mussten schon Insolvenz anmelden. Das Reisebüro Schlagheck in Coesfeld bei Münster hat jetzt allerdings eine kreative Lösung für den Kundenmangel in Corona-Zeiten gefunden. Sie arbeiten jetzt für das Gesundheitsamt. Vor der Sendung habe ich Geschäftsführerin Laura Brokamp gefragt, was sie und ihre Mitarbeiter da genau machen.
Unsere Aufgabe ist im Moment, dass wir die Corona-positiv getesteten Personen täglich anrufen und uns dort täglich nach dem Wohlbefinden der Person erkundigen. Das wird alles protokolliert. Es wird genau abgefragt, hat man Fieber, hat man Husten, Halsschmerzen, diese typischen Corona-Symptome. Man spricht ein bisschen mit den Menschen. Viele sind ja auch vielleicht allein zu Hause, gerade in der Quarantäne. Die sind auch froh, wenn sie mal eine vertraute Stimme dann am Telefon hören. Genau, das machen wir täglich.
Ja, normalerweise sprechen Sie mit Menschen über ihre Urlaubspläne, jetzt also über Krankheiten und Symptome. Ich kann mir vorstellen, dass die Gespräche deutlich anstrengender sind. Oder wie empfinden Sie das?
Wir empfinden das tatsächlich überhaupt nicht als anstrengend. Das war eher das, dass wir jetzt ja ein Dreivierteljahr unsere Kunden betreut haben, die teilweise lange auf ihr Geld warten mussten, die wirklich viele auch Probleme hatten, vielleicht weil sie irgendwo festsaßen im Ausland. Das war eher vielleicht anstrengend. Die Patienten sind alle total nett. Die sind total dankbar, dass wir anrufen. Wir hören ganz oft ein Danke. Ja, vielen Dank für ihre Arbeit. Die sind sehr nett. Sie sind einfach froh, dass sich um sie gekümmert wird. Von daher empfinden wir das gar nicht als anstrengend.
Okay, wie ist denn überhaupt zu dieser Kooperation gekommen?
Ja, also wir haben uns hier im Team schon länger gefragt. Jetzt ist die ganze Arbeit der Stornierung liegt eigentlich hinter uns in diesem Jahr. Und was kommt jetzt eigentlich im Winter? Weil die Nachfrage nach Reisen ist im Moment nicht da. Und dann haben wir gesagt, was machen wir denn, wenn wir gar nichts zu tun haben und hier den ganzen Winter hier sitzen oder zu Hause sitzen? Und dann haben wir gesagt, irgendwie müssen wir doch was machen können. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch einfach mal das Gesundheitsamt kontaktieren und denen vorschlagen, dass wir unterstützen können.
Nun haben Sie also mit Eigeninitiative da eben tatsächlich was auf die Beine gestellt. Und ich habe gelesen, dass auch andere Reisebüros jetzt überlegen, ob sie vielleicht ähnliche Kooperationen machen könnten. Aber wenn Sie mal insgesamt schauen, haben Sie den Eindruck, dass die Politik Reisebüros und Reiseveranstalter ausreichend unterstützt oder müsste da auch noch mehr getan werden?
Also ich finde es schon mal ein großer Schritt, dass die Überbrückungshilfe angepasst wurde fürs nächste Jahr, weil viele Reisebüros und Reiseveranstalter, die haben wirklich so viele Mitarbeiter und so hohe laufende Kosten und da die Überbrückungshilfe gedeckelt war, ist da die Hilfe nicht richtig angekommen. Da wurde seitens der Politik nachgebessert. Ich finde aber trotzdem, dass auch die Gesundheitsämter noch flexibler sein könnten, weil ich weiß von vielen Kollegen, die die Möglichkeit nicht bekommen zu helfen. Da sind einfach so viele bürokratische Hürden und ich finde, unser Gesundheitsamt hier ist super vorbildlich, weil die einfach pragmatisch helfen und auch an ihre Angestellten natürlich denken, die einfach die Hilfe gebrauchen können.
Ist es tatsächlich so, dass Sie jetzt tatsächlich mit den Einnahmen vom Gesundheitsamt die Einnahmeausfälle tatsächlich auch komplett ausgleichen können oder zumindest zum großen Teil? Oder ist das tatsächlich eher so ein bisschen der Tropfen auf den heißen Stein da?
Also es ist nicht so, dass wir damit unsere Einnahmeausfälle von den Reisen kompensieren können. Aber es ist für uns eine gute Aufgabe, die wir aktuell haben. Und wir können dadurch so ein bisschen aktuell die Kosten, die wir haben, durch unsere Öffnungszeiten ein bisschen kompensieren.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist Ihr Reisebüro ja durchaus auch noch geöffnet. Also theoretisch könnte man immer noch eine Reise bei Ihnen buchen, passiert aber tatsächlich momentan praktisch gar nicht, oder?
Genau, also wir sitzen hier in unserem Reisebüro, wir haben geöffnet. Wenn ein Kunde reinkommt, dann ist auch der Kunde steht dann im Mittelpunkt. Es ist so, das passiert im Moment wenig. In den letzten Tagen ein bisschen mehr, seit bei uns das Oberverwaltungsgericht die Quarantänepflicht gekippt hat. Seitdem merken wir, dass ein paar Leute dann doch vielleicht überlegen, doch jetzt nochmal in die Sonne zu entfliehen. Gerade in die Gebiete, die eigentlich auch im Moment sicherer sind als Deutschland.
Laura Brokamp war das vom Reisebüro Schlagheck in Coesfeld über ihre Arbeit für das Gesundheitsamt. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wer sich in Ostdeutschland als Landwirt oder gar als Biobauer selbstständig machen möchte oder seinen Betrieb erweitern will, der hat ein Problem. Denn Ackerflächen gibt es dort kaum zu kaufen oder nur zu absurd hohen Preisen. Tatsächlich haben in den vergangenen Jahren große Agrarkonzerne massiv landwirtschaftliche Flächen aufgekauft. Sachsen-Anhalt will dieses sogenannte Landgrabbing jetzt mit einem neuen Gesetz erschweren. Wie der Gesetzentwurf bei den Bauern vor Ort ankommt, dazu der Beitrag von unserem Landeskorrespondenten in Sachsen-Anhalt, Niklas Ottersbach.
Ein klassischer Vierseitenhof, umrankt von wildem Wein. Hier lebt und arbeitet Biolandwirtin Claudia Gerster. In Dietrichsroda im Süden von Sachsen-Anhalt hat sich die 50-Jährige ein kleines Bio-Idyll aufgebaut. In den 90er Jahren hat sie hier mit 50 Hektar Land angefangen. Jetzt bewirtschaftet ihr Familienbetrieb 200 Hektar Land. Auf dem wächst überwiegend Getreide.
Also wir sind so ein Beispiel von langsam wachsen. Genau, hier sehen Sie unsere Freilandschweine. Genau, also nicht ganz Freiland, aber mit Außenauslauf.
Claudia Gerster hält nicht nur Schweine, sondern auch 30 Milchkühe. Zu wenig, um große Molkereien zu beliefern. Deswegen verarbeitet die Landwirtin hier alles selbst. Die Milch in der Hofkäserei, Brot backt sie in der eigenen Backstube. Mit diesem Konzept gehört Claudia Gerster allerdings zur Minderheit in Sachsen-Anhalt. Der überwiegende Teil der Agrarlandschaft besteht aus großen Agrargenossenschaften. Und dort kaufen sich immer mehr Investoren ein. Die Folge? Neue Ackerflächen werden für Claudia Gerster unbezahlbar.
Bei uns hier ist es sehr schwierig, Land zu kaufen. Erstens gibt es kaum Land zu kaufen und wenn, dann wird es in großen Losen verkauft. Das heißt, wir sind nicht in der Lage, auf einmal 150, 200, 300 Hektar zu kaufen. Dann ist die Problematik der ständig steigenden Bodenpreise. Das heißt, ich kann aus meinem täglichen Tun und Wirtschaften die Höhe des Bodenpreises nicht erwirtschaften.
Allein in den letzten 10, 15 Jahren haben sich die Bodenpreise in Sachsen-Anhalt verdreifacht. Der Grund? Investoren nutzen eine Gesetzeslücke. Wie genau? Das lässt sich gut am Beispiel der Aldi-Stiftung zeigen. Die hat letztes Jahr nämlich in Zeitz groß eingekauft. Die Stiftung der Albrecht-Familie bzw. mehrere Untergesellschaften haben eine komplette Agrargenossenschaft mit 2000 Hektar Land übernommen. Davon rund 800 Hektar Eigentum, die jetzt der Aldi-Stiftung direkt gehören. Marktwert des Ackerlands ca. 24 Millionen Euro. Eigentlich regelt das Grundstücksverkehrsgesetz Ackerlandverkäufe. Das wäre genehmigungspflichtig. Dieses Gesetz kam beim Aldi-Deal aber nicht zur Anwendung, denn es war ja ein Anteilsverkauf eines Betriebs. Der muss nicht genehmigt, ja noch nicht mal angezeigt werden. Diese sogenannten Share-Deals bleiben komplett unter dem Radar. Genau solche Investorengeschäfte soll das neue Agrarstrukturgesetz eindämmen. Landwirtin Claudia Gerster hofft seit Jahren auf dieses Gesetz. Sie ist nicht nur Landwirtin, sondern auch Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt.
Es muss in irgendeiner Weise reguliert werden, und zwar so reguliert werden, dass es juristisch wasserdicht ist. Und das ist in dieser Vorlage von Sachsen-Anhalt noch nicht passiert, in diesem Entwurf.
Das Agrarstrukturgesetz sieht Folgendes für Anteilsverkäufe vor. Eine Genehmigungspflicht für Anteilskäufe bei Betrieben, die mehr als 250 Hektar Land im Eigenbesitz haben. Dann können die Behörden aus zwei Gründen einschreiten. Wenn Investoren für Betriebsanteile mehr als 20% über dem üblichen Marktwert bezahlen oder wenn sich durch den Kauf ein bestimmender Einfluss auf die Agrargenossenschaft ergibt. Wer dagegen verstößt, muss ein Bußgeld bezahlen, maximal 1 Million Euro. Zu wenig, findet Claudia Gerster, wie sie auch insgesamt das Agrarstrukturgesetz zu lasch findet. Außerdem sieht sie mögliche Schlupflöcher. Denn in Härtefällen kommt das Gesetz nicht zur Anwendung, also etwa, wenn ein Betrieb ohne Kapital von Investoren pleite gehen würde. 100 Kilometer nordöstlich im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Kartoffelbauer Olaf Feuerborn hat genau wie Claudia Gerster Mitte der 90er Jahre einen Betrieb übernommen. Aber da enden auch schon die Gemeinsamkeiten. Denn Olaf Feuerborn ist Präsident des Landesbauernverbands in Sachsen-Anhalt. Er vertritt die Großbauern, vor allem diejenigen, die in dem neuen Gesetz ein Bürokratiemonster sehen. Oder solche, die sagen, besser Kapital von außen als gar keins. Deshalb lehnt Olaf Feuerborn den Gesetzentwurf in seiner jetzigen Form ab.
Wir wollen auch nicht die Großinvestoren hier haben, die unsere ganzen Betriebe wegkaufen. Aber andererseits, wenn ein Betrieb mit 3000 Hektar oder 2000 Hektar heute auf den Markt kommt und er kommt zu mir vor die Tür und sagt, Herr Feuerborn, also sind Sie interessiert, den Betrieb zu kaufen, dann muss ich sagen, es wird schwer werden, mit einer Bank eine Finanzierung aufzubauen, dass ich so einen Betrieb kaufen und übernehmen kann.
Der Präsident des Bauernverbands in Sachsen-Anhalt hat das kürzlich wieder erlebt. Olaf Feuerborn hat im Sommer einen Nachbarbetrieb mit 470 Hektar Land übernommen. Den Kredit von der Bank zu bekommen, sei ein echter Kampf gewesen. Statt mehr Regularien wünscht sich Olaf Feuerborn lieber mehr finanzielle Unterstützung für Landwirte. Konzerne, Versicherungsgesellschaften oder Stiftungen, die auf dem Agrarsektor mitmischen, die sieht der Präsident des Bauernverbands in Sachsen-Anhalt nicht als Gegner. Der Hype sei sowieso vorbei.
Ich glaube nicht, dass wir aufgrund der letzten Jahre, wo wir die betriebswirtschaftlichen Verhältnisse durch Dürre so stark strapaziert haben, dass dieses Landgrabbing oder diese große Kapitalwut von außen noch so ein großes Thema ist.
Seit letztem Donnerstag ist das Agrarstrukturgesetz im parlamentarischen Verfahren. Nach 5 Jahren Arbeit der schwarz-rot-grünen Regierungsfraktionen. Es deutet sich schon jetzt eine breite Mehrheit im Magdeburger Landtag dafür an. Selbst die AfD findet die Idee gut, gelobt das Agrarstrukturgesetz konstruktiv zu verbessern. Dennoch, es bleibt nicht mehr viel Zeit. Nächstes Jahr im Juni sind Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Bis dahin muss das neue Gesetz fertig sein.
Mit einem neuen Gesetz gegen Landgrabbing in Sachsen-Anhalt. Das war der Beitrag von Niklas Ottersbach. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.